ARD.
Die JustizreporterInnen. Der Podcast rund ums Recht in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Wir sind dabei, damit ihr auf dem Stand bleibt.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Die JustizreporterInnen. Mein Name ist Alina Lagmöller und bei mir im Studio sitzt unser Praktikant Julius Rabber.
Hi Alina.
Hallo Julius, worum geht es heute?
Ja, wir wollen heute über Kunstfreiheit sprechen und genauer über Deutschrap. Also ein Genre, was ziemlich viel mit Beleidigungen zu tun hat. Und wir wollen hier schauen, inwieweit ist das noch Kunst oder ist es schon strafbar? Und wir haben auch einen Gast, den wollen wir auch später vorstellen. Aber erstmal die Frage, Alena, hörst du selbst gern Deutschrap?
Ja, schon. Wobei gerade jetzt bei dieser Recherche für den Podcast habe ich festgestellt, da gibt es noch so viel mehr als das, was ich bis jetzt gehört habe oder mitbekommen habe. Also auch so an Szenekonflikten und Beef und so weiter. Und deswegen würde ich auf keinen Fall sagen, dass ich eine richtige Expertin bin. Aber das macht ja gar nichts. Ich frage mich aber auch, warum macht es mir eigentlich so viel Spaß, dabei zuzuhören, wie sich zwei Menschen 3 Minuten lang einfach nur beleidigen?
Ja, ich finde, also Hip-Hop lebt ja eigentlich nicht nur von Beleidigungen. Es ist ja ein sehr facettenreiches Genre. Das heißt, hier hat es unter anderem auch damit zu tun, dass man die eigene Lebensgeschichte vielleicht verarbeitet, die Erfahrungen, die man möglicherweise auf der Straße gemacht hat. Aber es geht natürlich auch viel um Konflikte mit anderen Rappern und vielleicht auch mit dem Gesetz. Ob man das Ganze dann mit einem Song und Autotune umsetzt oder auf Boom-Bap-Beats, also klassisch, das ist ja am Ende den Künstlerinnen und Künstlern überlassen. Aber es ist auf jeden Fall ein sehr spannendes Genre.
Ja, long story short, eine Kunstform ist Rap auf jeden Fall. Und wie sich das jetzt auswirkt, wenn es um strafbare Äußerungen geht, um die Verletzung von Persönlichkeitsrechten, um Ehrschutz, darüber sprechen wir heute mit Dr. Max Schwertfeger. Er ist Strafverteidiger aus Hamburg und Deutschrap-Kenner. Hallo Herr Schwertfeger, schön, dass Sie bei uns sind.
Hallo, vielen Dank Frau Lagmöller und Herr Rabber. Ich freue mich auf das Gespräch mit Ihnen.
Ja, Herr Schwertfeger, Alena und ich hatten die Idee für den Podcast, weil, ich denke mal, Sie haben es auch mitbekommen, der Rapper Flair vor dem Bundesverfassungsgericht verloren hat. Er hat da Verfassungsbeschwerde eingereicht und konkret ging es um diesen Song.
Auf der Straße bist du No-Name, No-Name, ey, auf der Straße bist du No-Name.
In dem Fall ging es darum, dass Bushidos Ehefrau, Anna-Maria Feshishi, Bushido ist der verfeindete Rapper von Flair, das muss man vielleicht auch noch sagen, wollte, dass bestimmte Passagen aus dem Song No Name verboten werden. Und Flair hat dann aber doch noch ein paar andere Möglichkeiten gefunden, um die verbotenen Passagen doch noch zu verbreiten. Herr Schwertfeger, können Sie uns vielleicht mal erklären, was Flair vor dem Bundesverfassungsgericht erreichen wollte und wieso das am Ende keinen Erfolg hatte?
Ja, gerne. Ich würde mal ein bisschen weiter ausholen. Also Flair ist tatsächlich ein Deutschrapper, der in der Szene dafür bekannt ist, gegen andere, insbesondere gegen Bushido, hart auszuteilen. Das hat sozusagen eine Historie zwischen den beiden. Und so wie Sie es gerade gesagt haben, in dem Lied No Name geht es konkret darum, dass Flair nicht nur Bushido beleidigt und beschimpft, sondern auch dessen Ehefrau und einen Connex zu den Kindern von Bushido herstellt. Und dagegen sind Bushido und seine Familie vorgegangen und das Landgericht München hat vor einiger Zeit Flair untersagt, die Passage, wo die Kinder sozusagen in den Kontext des Liedes und der Beleidigung gestellt werden, weiter zu verbreiten. Also konkret eine Unterlassungsverfügung ausgesprochen. Flair hat trotzdem bei Konzerten diese Passage weiter gesungen. Da gab es verschiedene Ordnungsgelder und in dem konkreten Ordnungsgeld, um das jetzt vom Bundesverfassungsgericht ging, hatte Flair nicht mehr selber die Passage gesungen, sondern das Mikrofon in Richtung Publikum gestreckt und das Publikum hat dann die entsprechende Textzeile gesungen. Dagegen ist ein Ordnungsgeld gerichtlich verhängt worden von 65.000 Euro und dagegen hat sich Flair gewehrt, ist schließlich vor das Bundesverfassungsgericht gegangen, was dann im Dezember 2024 gesagt hat, nee, das ist in Ordnung, das durftest du nicht, Flair, du durftest nicht das Mikrofon in Richtung der Fans halten oder des Publikums, die Passage wie von dir geplant dann intoniert haben.
Okay, ja, jetzt kann man ja sagen, Flair ist ja eigentlich eine Kunstfigur, also ein Rapper mit einem Künstlernamen. Und die Kunstfreiheit ist ja auch im Grundgesetz ein extrem hohes Gut. Es ist ein vorbehaltlos gewährleistetes Grundrecht, das eigentlich nur durch andere Rechtsgüter mit Verfassungsrang eingeschränkt werden kann. Wie kann es dann also sein, dass Bushidos Familie hier einfach verhindern kann, dass Flair sein, ja man muss ja sagen, Kunstwerk unzensiert verbreiten darf?
Also in der Tat, die Kunstfreiheit ist ein hohes Gut. Ganz konkret spielt Gangster-Rap als Genre da auch eine besondere Rolle. Darüber werden wir vielleicht später noch spezifisch sprechen. In diesem konkreten Fall war es so, dass der Rahmen der Kunstfreiheit sozusagen weit verlassen war, weil die Kinder, also Minderjährige, hier ganz konkret in die Auseinandersetzung zwischen Bushido und Flair hineingezogen wurden. Und da hat das Gericht gesagt, nee, das geht nicht. Das Bundesverfassungsgericht hat sich tatsächlich dazu gar nicht so umfangreich geäußert, wie man das vielleicht erwarten würde. Das hat hier nur eine ganz kleine Rolle gespielt, die Kunstfreiheit.
Welche Rolle spielt in solchen Konstellationen denn eigentlich die Tatsache, dass es hier um ein Diss-Tracking, also wirklich dieses 3 Minuten Beleidigen, das ich irgendwie eingangs erwähnt habe? Und das ist ja eben gerade, wie gesagt, die Form des Raps, wo es eben um Diffamierung, auch Diskriminierung geht, auch von komplett unbeteiligten Personen. Und das wird da zur Kunstform erhoben, wenn man so möchte. Und welche Rolle spielt das genau dann bei den Abwägungen?
Die Kunstfreiheit spielt eine ganz große Rolle und gerade sozusagen das, was typisch für den Rap, Battle-Rap und auch Gangster-Rap ist, für die Auseinandersetzung zwischen verschiedenen Gruppen, sage ich jetzt mal abstrakt. Das Bundesverfassungsgericht hat da 2022 schon mal ganz konkret Stellung genommen, im schönsten Juristendeutsch, aber ich finde das eine ganz schöne Passage. Das ist die Entscheidung, die betrifft ein Album von Bushido, was auf dem Index war. Und da hat das Bundesverfassungsgericht im Grunde gesagt, dass im Lichte des Genres Gangster-Rap und seiner typischen Eigenschaften, und dann wird das so schön beschrieben, dass man es eigentlich vorlesen müsste.
Gerne.
Musikalisch unterlegte und geführte Auseinandersetzung in harter Sprache als selbstermächtigende Reaktion auf Marginalisierung, die unter anderem auf antikonventionelle Stilmittel wie Übertreibung, Gewaltfantasien, Abwertung anderer Personengruppen, Provokation und sogenanntes Posing als betonte Selbstermächtigung setzt. Also das finde ich ganz, ganz toll, weil das wirklich, also schöner kann ein deutscher Jurist es nicht beschreiben, finde ich. Das Gericht sagt dann weiter, nämlich etwas, was sozusagen dem Gangster-Rap oder dieser harten Beleidigung sozusagen, wo der normale Mensch und auch Zuhörer eigentlich zurückschreckt, sagt das Bundesverfassungsgericht in 2022, die gattungstypische Relativierung des Aussagegehalts, weil das Zielpublikum die Codes kennt und Abwertung und Gewaltbeschreibung nicht als ernst gemeint versteht, ist ein Grund, für den nach Artikel 5 Absatz 3 Satz 1 Grundgesetz vorbehaltlosen Schutz der Kunstfreiheit im Unterschied und so weiter und so fort. Das heißt, das Bundesverfassungsgericht sagt im Grunde, ja, Gangster-Rap ist besonders, szenetypisch ist, dass man sich hart beleidigt, aber alle, die in der Szene aktiv sind und die im Publikum auch im Grunde sind, wissen, dass das nicht ernst gemeint ist, sondern eben Teil der Kunstform ist. Und das ist tatsächlich auch sozusagen, um auf die Frage zurückzukommen, in die Abwertung reinzubringen. Es gibt da einen schönen Aufsatz, auch schon aus 2015, von Olakcholu und Rückert, die sich genau mit dieser Differenzierung auseinandersetzen und sagen, man muss jetzt, wenn wir über Beleidigungen im strafrechtlichen Sinne und auch über die Äußerungsdelikte sprechen, differenzieren zwischen dem tatsächlichen Aussagekern, der gemeint ist, und der genretypischen Einkleidung, die eben beim Gangster-Rap anders ist als eben in anderen Kunstformen.
Es ist ja immer noch ein juristischer Podcast. Ich würde sagen, wir packen euch die Fundstelle zu dem Aufsatz einfach mal in die Shownotes. Aber wenn wir jetzt gerade schon bei dem Thema Bushido und Sonny Black und Indizierung sind und Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Medien, lassen Sie uns ganz kurz dabei bleiben. Das Album von Bushido, Sonny Black, das wurde ja trotzdem am Ende indiziert. Können Sie da kurz einmal nachvollziehbar machen, warum das dann am Ende trotzdem nicht an Jugendliche oder Kinder herausgegeben werden darf?
Genau, also die Definition und die Beschreibung und die Berücksichtigung, die ich gerade zitiert habe vom Bundesverfassungsgericht, stammt, wie gesagt, genau aus der Entscheidung, wo es darum ging, ob dieses Album weiterhin im Index bleiben darf oder nicht. Bushido hat sich nachvollziehbarerweise dagegen gewehrt. Aber das Bundesverfassungsgericht hat dann gesagt, nee, das ist zu viel. Hier wird im Grunde zu viel beleidigt, herabgewürdigt. Das ist zwar Teil des Gangster-Raps, aber die sehr harte Sprache und auch im Grunde der Kontext, dass sozusagen die Relativierung und Rezeption des Ganzen sozusagen in anderen Passagen der Liedtexte des Albums mit aufgenommen wird, zeigt, dass Bushido sich dessen bewusst ist und dennoch sozusagen diese harten Worte gewählt hat. Also ganz konkret sagt das Bundesverfassungsgericht, Fotze, Missgeburtengang, ja, ich schieße auf Politiker, Minister, zielsicher, bin der Attentäter. Das sind Passagen, die sozusagen nicht jugendfrei sind und auch in diesem Kontext dann zu weit gehen.
Sie hatten ja jetzt schon mal ein paar nicht jugendfreie Zitate gebracht. Wie muss man sich das denn eigentlich dann vor Gericht vorstellen? Also nehmen wir mal an, es geht um einen Song und werden dann da Insta-Stories und Liedtexte oder vielleicht sogar der Song selbst vor Gericht im Prozess gespielt, um quasi Beweismittel zu sichten? Sind das überhaupt zugelassene Beweismittel? Können Sie da vielleicht noch mal was zu sagen?
Also da müssen wir sozusagen auch so ein bisschen zwischen den Verfahren differenzieren. Es muss nicht zwingend vorgespielt werden, um als Beweismittel eingeführt zu werden. Das kann aber sozusagen eine Form des Beweises sein. Wie Lieder und Liedtexte als Beweismittel eine Rolle spielen, da sind die USA, wie so häufig sozusagen in solchen Konstellationen, etwas weiter, auch wenn das vielleicht nicht ganz die Antwort auf die Frage ist. Aber da ist es eben so, dass in Strafverfahren gegen verschiedene Rapper die Liedtexte und die Aussagen in den Liedtexten ihnen vorgehalten wurden. Also ganz konkret ging es da um einen Rapper in Georgia, dem sozusagen Teilnahme in einer Jugendgang vorgeworfen wurde. Und da wurden dann die Liedtexte im Gericht vorgespielt und ihm sozusagen strafrechtlich vorgehalten, dass er dort sich zur Jugendgang zugehörig bekennt und die Straftaten der Jugendgang im Grunde verherrlicht. Also insofern ist das schon etwas, was relevant ist, vielleicht nicht unbedingt in der Auseinandersetzung, also Beleidigung, Äußerungsdelikte, aber etwas wie das Tun und die Kunstform letztendlich auch dann gegen den jeweiligen Rapper sozusagen verwendet werden kann.
Sie haben ja, glaube ich, auf den Prozess gegen Young Thug angespielt, den auch ein bisschen verfolgt hatte. Kann man sich denn dann irgendwie, wenn vielleicht auch in gewisser Weise kulturelle Aspekte dazu geführt haben, dass überhaupt der Staat zum Beispiel Anklage erhoben hat, dann ins Feld führen, dass das Ganze eine Kunstform ist? Ich weiß noch, in Amerika wird oft behauptet, dass durch Drill oder eben auch Gangster-Rap quasi die Jugend an gewaltverherrlichende Texte herangeführt wird und das dann eben auch Gewalt in der Gesellschaft fördern würde. Inwieweit wird das vielleicht berücksichtigt?
Also das ist, glaube ich, gerade in den USA, die ja sozusagen für bestimmte Auswüchse, sage ich mal, bekannt sind, glaube ich, ein viel größeres Thema als hier bei uns in Deutschland. In den USA ist es so, dass Kalifornien vor einiger Zeit ein Gesetz verabschiedet hat, was gesagt hat, naja, ich kann das eigentlich nicht darauf stützen und das eben nicht als Beweismittel nutzen, weil im Grunde sonst diese Kunstform des Raps, des Gangster-Raps, kaputt gemacht wird. Wir sind in Deutschland, glaube ich, bei weitem noch nicht so weit, dass die Texte, die man als Kunstform zum Teil auch schafft, die aber vielleicht auch einen Bezug, so wie Sie das vorhin gesagt haben, zur eigenen Lebensgeschichte haben, gegen einen verwendet werden kann. Trotzdem ist es, glaube ich, etwas, wo man als Rapper ein bisschen aufpassen sollte. Wenn man jetzt im Fadenkreuz strafrechtlicher Ermittlungen beispielsweise ist, sollte man doch schon aufpassen, was man sozusagen in den Texten sagt. Das meine ich schon, ja.
Einige juristische Begriffe haben es ja quasi schon in den Szenejargon geschafft, also wie zum Beispiel der Paragraph 31 Betäubungsmittelgesetz. Bei Bushido, über den wir heute schon viel geredet haben, hört sich das dann zum Beispiel so an.
Du Lachnummer, bist du der Matteo dieses Jahr, 31er, hört zu, eine Line macht dich nicht cool, deine Techno-Junkie.
Das war der Diss-Track Leben und Tod des Kenneth Glöckner von Bushido. Herr Schwertfeger, ganz kurz, was bedeutet es eigentlich, ein 31er zu sein?
Ja, das in der Tat, das ist was Besonderes, was nicht jeder weiß, auch vielleicht nicht jeder Strafrechtler. Das ist der Paragraph, der sozusagen für den Kronzeugen in einem Betäubungsmittelverfahren eine Sonderregelung darstellt. Und da es im Rap-Business häufig um Drogenkriminalität geht, gibt es immer so den Ausspruch, no snitches, keine 31er. Man möchte sich davon abgrenzen und sagen, wir halten zusammen, wir schweigen, wir verraten uns nicht gegenseitig und die, die uns lieb sind.
Und wir haben ja eben das gerade schon angeschnitten. Wie ist das denn jetzt umgekehrt, wenn so ein ganz normaler deutscher Amtsrichter sich auf einmal mit Rap und Hip-Hop beschäftigen muss? Stoßen die dann auch irgendwie an ihre Grenzen, weil sie eben diese genretypischen Gepflogenheiten überhaupt nicht kennen?
Ich denke, das ist wie so häufig in der Juristerei. Man ist als Jurist ausgebildet und muss sich in andere Lebensbereiche, in andere Lebenswirklichkeiten in andere Lebenssachverhalte einarbeiten. Und das Bundesverfassungsgericht hat das ja ganz schön vorgemacht. Sogar die etwas seniorigeren Bundesverfassungsrichter schaffen es, sich mit den Gepflogenheiten des Gangster-Raps auseinanderzusetzen. Und das wird natürlich auch von einem Amtsrichter erwartet, der so einen Fall auf den Tisch bekommt, zu schauen, wie ist das denn eigentlich gemeint und die Differenzierung zwischen ernst gemeinten Tatsachenkern und genretypischer Einkleidung vorzunehmen.
Ja, wir haben jetzt uns in unserer Recherche viel mit dem Delikt der Beleidigung befasst, aber es gibt ja auch noch andere Straftaten, die da möglicherweise in Rede stehen, zum Beispiel üble Nachrede oder vielleicht auch Verleumdung. Inwieweit spielt da auch eine Rolle, dass das eine ein Antragsdelikt ist und das andere vielleicht nicht?
Beleidigung, Verleumdung sind sozusagen, also die ganzen Beleidigungsdelikte sind Antragsdelikte, bedeutet, sie werden nur von den Strafverfolgungsbehörden verfolgt, wenn der Geschädigte, also der Betroffene, einen Strafantrag stellt innerhalb einer 3-Monats-Frist ab Kenntnisnahme. Und das ist natürlich ein großes Hindernis, sozusagen, dass solche Beleidigungen überhaupt von den Strafverfolgungsbehörden verfolgt werden können. Es ist aber auch sozusagen bei den Beleidigungsdelikten gibt es noch eine Besonderheit, wenn ich an das Genre des Battle Raps denke. Da stehen sich im Grunde häufig auf einer Bühne zwei Rapper gegenüber und beleidigen sich abwechselnd gegenseitig von einem großen Publikum. Das ist durchaus unterhaltsam, aber vielleicht nicht jedermanns Sache. Wer sozusagen sich da als Rapper von seinem Gegenüber beleidigt sieht, hat das Problem, dass es den Paragraphen 199 StGB gibt, der sagt, im Fall wechselseitiger Beleidigung kann das Ganze straffrei sein. Das ist so ein klassischer Fall. Zum zweiten Teil Ihrer Frage, also es gibt schon Verfahren, wo es um Beleidigungen aus Rap-Texten gibt, jedenfalls Strafanzeigen, die sich auch darauf beziehen. Kollega wurde beispielsweise vor einiger Zeit von den Geissens angezeigt, nicht nur wegen Beleidigung, sondern auch wegen Bedrohung, weil Kollege in einem Lied sozusagen gegen die Geissens, insbesondere gegen die Töchter der Geissens, gerappt hat, die das nicht hingenommen haben. Ein weiterer Fall betrifft mal wieder, hätte ich jetzt fast gesagt, Bushido. Das war eine Strafanzeige, die vom ehemaligen Berliner Bürgermeister Klaus Wowereit und vom FDP-Bundestagsabgeordneten Serkan Tören erhoben wurden. Das bezog sich auf das Lied Stress ohne Grund. Um das mal sozusagen ein bisschen plastisch zu machen, Shindy und Bushido hatten da gerappt gegen Wowereit. Du wirst in Berlin in deinen Arsch gefickt wie Wowereit. Und Herr Tören bekam es ab, später in dem Lied, und ich will, dass Serkan Tören jetzt ins Gras beißt. Also das sind schon wirklich harte und ich denke auch jenseits der Geschmacksgrenze stehende Passagen. Das Verfahren wurde dann sozusagen vom Amtsgericht Berlin abgelehnt. Die haben gesagt, nee, das eröffnen wir nicht. Die Rechtsauffassung wurde vom Landgericht dann später aufrechterhalten. Da sieht man, dass sozusagen die Kunstfreiheit und dessen, was zulässig ist, sehr weit ist.
Jetzt gibt es aber nicht nur solche absoluten Antragsdelikte, sondern es gibt ja auch Offizialdelikte, quasi das Gegenstück, wo der Staat tätig werden muss, ohne dass da irgendjemand sagt, ich möchte, dass diese Tat verfolgt wird. Zum Beispiel öffentliche Aufforderung zu Straftaten, Billigung von Straftaten, Volksverhetzung, Gewaltdarstellung. Sind das auch Normen, die manchmal wegen Rap-Texten zur Anwendung kommen?
Also es gibt konkret einen Fall, der in die Richtung geht. Das sind Ermittlungen gewesen gegen Kollega und Farid Bang im Rahmen des Echos 2018. Da haben die beiden in ihren Texten unter anderem gerappt, mein Körper ist definierter als von Auschwitz-Insassen, was ich wirklich absolut geschmacklos finde und wirklich etwas, was man auf jeden Fall aus meiner Sicht nicht rappen sollte, jenseits der strafrechtlichen Frage. Die Staatsanwaltschaft Düsseldorf hat damals die Ermittlungen eingestellt und hat gesagt, diese Äußerungen seien noch von der Kunstfreiheit gedeckt. Auch wieder ein Zeichen dafür, dass die Kunstfreiheit in diesem Kontext wahnsinnig weit verstanden wird. In der Tat, es gibt wenig Verfahren, jedenfalls wenig bekannte Verfahren. Ich glaube, das hängt auch damit zusammen, dass es entweder eine Strafanzeige geben muss, damit die Staatsanwaltschaften oder die Polizei aktiv werden und alternativ eben ein Staatsanwalt oder Polizist diesen Track mal hören müsste und sagen muss, okay, das finde ich in Ordnung, das ermitteln wir jetzt von Amts wegen. Und ich glaube, das passiert sozusagen beides relativ selten, auch eben vor dem Hintergrund der Kurzfreiheit.
Obwohl es ja untereinander bei den Rappern wenig Prozesse gibt, hört man ja doch schon oft in den Texten, dass mit dem eigenen Anwalt geflext wird. Flexen ist das Angeben mit Statussymbolen, zum Beispiel mit der Rolex oder auch mit einem teuren Wagen. In Kurdos Track Magic hört sich das zum Beispiel so an.
Mein Anwalt ist Tino, sieht aus wie Al Pacino, fährt ein Lamborghini in den Farbe Cappuccino.
Herr Schwertfeger, jetzt an Sie nochmal die Frage. Irgendwie ist es doch paradox. Rapper beschweren sich auf der einen Seite gegen das Gesetz und auch gegen den Staat und auf der anderen Seite nehmen sie dann aber doch wieder rechtsstaatliche Grundsätze, wie eben zum Beispiel auch das Recht auf den eigenen Anwalt in Anspruch und holen sich dann auch gerne mal einen sehr guten und teuren Anwalt. Passt das zusammen?
Ja, wahrscheinlich können die Rapper ohne Anwalt ihre Verfahren dann doch nicht lösen, so wie die meisten Leute. Vielleicht brauchen sie in bestimmten Verfahren auch unbedingt einen Anwalt und wählen sich dann einen aus, bei dem sie denken, dass er ihnen besonders gut helfen kann. Bei Kurdo ist das ja sozusagen dann gerade auf besonders teuer offenbar gemünzt. Das gibt's bei einigen. Bei Mercedes, dem Rapper, heißt es zum Beispiel: Und wer macht bei Hackmack den Dreck weg? Der Anwalt. Das heißt, man muss sich vielleicht auch nicht selber drum kümmern, wenn es der Anwalt macht. Aber sozusagen, um nochmal einen draufzusetzen für die Anwälte, bei dem Rapper Morgan und seinem Track Ghetto DHL, wo er über seine kriminelle Vergangenheit spricht, das ist eine der wenigen Textpassagen, wo ein Anwalt mal namentlich genannt wird. Ich zitiere das mal: Vor Gericht wird die Crew zerschmettert und für den Rest fragt Uwe Meffert. Das finde ich sozusagen vom Textflow ziemlich cool. Uwe Meffert ist ein Hamburger Strafverteidiger, der für seine sehr aggressive Art vor Gericht bekannt ist, was sozusagen mit diesem Zerschmettert dann auch irgendwie sprachlich passt. Also ja, das scheint irgendwie ein Thema zu sein. So schlecht wie der Staat, die Staatsgewalt gedisst wird, so gut kommen die Anwälte weg. Haben wir Glück gehabt.
Ja, weil das auch ein tolles Statussymbol für einen Anwalt, wenn man einmal im Rap-Text erwähnt wird. Also so umgekehrt funktioniert es eigentlich auch.
Ja, ich muss auch sagen, also man hat ja immer so kleine Ziele, die man auch nie offen irgendwie zugeben würde, aber von einem Rapper mal namentlich erwähnt zu werden, im positiven Sinne natürlich und nicht in einem Diss-Track, das wäre schon so ein kleines Karriereziel, was so an der Seite steht, ja.
Herr Schwertfeger, vielen, vielen Dank für dieses interessante Gespräch.
Ja, vielen Dank. Vielen Dank, dass ich Gast sein durfte und sehr spannendes Thema, was Sie sich ausgesucht haben.
Julius, was denkst du jetzt eigentlich über Diss-Tracks und Battle-Rap?
Ja, also ich sehe das einfach als Form der Unterhaltung. Vielleicht kann man das mit Horrorfilmen oder Actionfilmen vergleichen. Die guckt man sich ja jetzt auch nicht an, um sich daran ein Beispiel zu nehmen oder weil die Filme so realistisch sind, sondern eben einfach zur Belustigung. Und das ist eben ein ganz anderer Umgang mit Sprache, der im Hip-Hop gepflegt wird. Und ich finde, man sollte das nicht einfach als geschmacklos abtun, sondern vielleicht auch versuchen, irgendwie den künstlerischen Anspruch dahinter zu erkennen.
Ich glaube, ich würde es mal so auf den Punkt bringen: Wir sind einfach beide Juristen und wir haben Freude an Sprache und dann vielleicht auch Freude daran, wenn Leute besonders kreativ ihr Auto beschreiben oder ihr Gegenüber beleidigen. Damit sind wir jedenfalls am Ende der heutigen Folge. Wir hoffen, sie hat euch gefallen. Anregungen und Kritik gehen wie immer an justizreporterin@swr.de und die Audiothek-Empfehlung, die kommt diese Woche von Julius.
Die Corona-Pandemie ist mittlerweile zwar schon einige Jahre her, aber in der Politik wurde sie ja jetzt mittlerweile auch schon ziemlich viel und breit diskutiert und auch über Fehlentscheidungen wurde sich unterhalten. Insgesamt ist das Thema aber noch nicht vom Tisch, vor allem eben auch die sozialen und gesellschaftlichen Folgen. In der zweiten Staffel des Podcasts Cut in der ARD Audiothek bekommt ihr hier einen kleinen Einblick, wie sich die Pandemie auf menschliche Beziehungen ausgewirkt hat und wie wir jetzt als Gesellschaft vielleicht nach der Spaltung durch geimpft, nicht geimpft, vielleicht auch wieder zusammenkommen. Also wenn ihr euch dafür interessiert, dann könnt ihr gerne mal reinhören.
Vielen Dank. Am Mikrofon verabschieden sich Alena Dagmöller
und Julius Rabber.
Tschüss und bis zum nächsten Mal.
Tschüss.
Yeah.